über 1,5 Millionen US-Dollar. So hoch sind die durchschnittlichen Kosten nach einem Cyberangriff. Schützen Sie Ihr Unternehmen, bevor es zu spät ist. Sophos MDR bietet rund um die Uhr zuverlässigen, kosteneffizienten Schutz vor Cyberbedrohungen. Jetzt informieren unter sophos.de/mdr. Sophos schreibt man S-O-P-H-O-S.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Er teilt verbal gegen den Präsidenten aus. Er persifliert die Social-Media-Posts des Commanders-in-Chief. Und wenn es sein muss, greift er auch zu eher undemokratischen Maßnahmen. Die Rede ist vom kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom, der in seinem Kampf gegen Donald Trump inzwischen die Devise ausgerufen hat: Feuer bekämpft man am besten mit einem Flammenwerfer. Wir sprechen heute über die umstrittene Hoffnung der Demokraten und stellen auch die Frage, ob man Trumps Mittel verwenden muss, um Trump schlagen zu können. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard. Der kalifornische demokratische Gouverneur Gavin Newsom legt sich derzeit ja besonders offensiv mit Donald Trump und den Republikanern an. Es geht dabei um die Neuziehung von sogenannten Bezirksgrenzen in Kalifornien. Was ist denn der Hintergrund dieser immer weiter eskalierenden Debatte?
Der Auslöser ist die Entscheidung der republikanischen Führung in Texas, dort die Wahlbezirke neu zu strukturieren, mit dem einzigen Ziel, mehr Sitze für die Republikaner bei den kommenden Kongresswahlen im November 2026 zu gewinnen. Üblicherweise werden diese Sitze alle 10 Jahre oder die Bezirke, die Wahlbezirke alle 10 Jahre aufgrund der Volkszählung, die ja dann immer stattfindet, neu gezogen, um hier auch die Zahl der Wahlberechtigten konstant zu halten. Und das ist immer eine Gelegenheit für die Partei, die gerade in Führung ist, die gerade die Macht hat, hier ein bisschen eigene Vorteile herauszuschinden, indem man schaut, wie kann ich diese Grenzen ziehen, dass ich möglicherweise etwas mehr Sitze bekomme. Das nennt man Gerrymandering. Was aber ungewöhnlich diesmal ist, dass es die Texaner nicht nach der Volkszählung machen, die immer 2010, 2020, 2030 stattfindet, sondern inmitten dieses Jahrzehnts und mit dem ausdrücklichen Ziel, das nämlich vom Präsident Trump vorgegeben wurde, mehr Sitze für die kommende Wahl zu gewinnen, also den Republikanern die sehr, sehr knappe Mehrheit zu sichern. Und darauf hat der kalifornische Gouverneur Newsom reagiert, indem er gesagt hat, okay, wenn Texas das macht, dann machen wir das auch. Wir haben auch die Möglichkeit und wir können auch mit dem Bleistift oder mit dem Computer diese Grenzen neu so zu ziehen, dass auch dort Sitze, die derzeit von Republikanern gehalten werden, mit großer Wahrscheinlichkeit an die Demokraten fallen, weil wir die Mehrheiten in diesen Sitzen schaffen. Der entscheidende Punkt dabei ist immer, dort, wo sich sehr stark die Anhänger einer Partei konzentrieren, sind das letztlich vergebene Stimmen in einem System, das ein Mehrheitswahlsystem ist, wo es immer ein Kandidat für den Kongress, für das Repräsentantenhaus gewählt wird. Und dort ist es sinnvoll zu schauen, dass nicht alle Demokraten oder Republikaner innerhalb eines Bezirkes stecken, dort die mit 80% oder 90% gewinnen, sondern möglicherweise so zu verteilen, dass sie in vielen Bezirken mit 60% gewinnen. Und genau das wird jetzt zuerst in Texas, dort ist es bereits beschlossen und nun möglicherweise auch in Kalifornien versucht.
Gut, dieses Neuziehen von Bezirksgrenzen, du hast das bereits gesagt, das nennt man, wie gesagt, Gerrymandering. Vielleicht noch einmal ganz kurz zur Erklärung, wie das genau funktioniert. Du hast das eh schon sehr gut beschrieben mit diesen 80-90%. Da kommen ja teilweise, sieht man immer wieder im Internet, die verrücktesten Bezirksgrenzen zusammen. Es gab einmal, habe ich gelesen, einen sogenannten Jesus District. Der hieß deswegen so, weil 2 Teile dieses Distriktes nur über Wasser zu erreichen waren. Da hätte man quasi wie Jesus übers Wasser gehen müssen. Wie funktioniert das genau und was ist nochmal der Sinn?
Der Name kommt von einem Politiker aus dem 19. Jahrhundert namens Jerry, der solche Bezirksgrenzen gezogen hat, die wie ein Salamander ausgeschaut haben, nämlich so völlig komplizierte, durchgezogene Linien, die überhaupt nicht plausibel und logisch waren. Was ist der Sinn? Der Sinn ist, die Bezirke so zu gestalten, dass die eigenen Wähler für die eigene Partei eine Mehrheit in möglichst vielen dieser Bezirke haben. Das darf nicht zu knapp sein. Wenn es nur 50% ist, dann kann es nur einmal schlecht ausgehen und man verliert es. Aber es soll auch nicht zu groß sein. Üblicherweise sind in den amerikanischen Großstädten sind die meisten Wähler Demokraten. Also wenn ein Wahlbezirk eine Großstadt darstellt, dann gewinnt der demokratische Kandidat oder Kandidatin höchstwahrscheinlich mit einer ganz, ganz großen Mehrheit. Allerdings würde es ja ausreichen, wenn er mit 60% gewinnt. Also versucht man dann, einen Wahlbezirk zu schaffen, wo ein Teil der Stadt, aber auch ein Teil der umliegenden Vororte mit dabei sind. Und wenn man dann, sagen wir, 4 solche Bezirke schafft, dann ist durch die große Zahl der Wähler in der Stadt, hat man dann möglicherweise 4 Demokraten gewinnen die Wahl und hat damit deutlich mehr Vertretung im Repräsentantenhaus gewonnen, als wenn das wirklich nur so in einem geschlossenen Kreis gewesen wäre. Und das zeigt sich auch daran, dass das in fast allen Bundesstaaten auch passiert und es liegt auch an den Bundesstaaten, ihre eigenen Wahlbezirke zu gestalten. Sieht man daran, dass es in vielen Bundesstaaten, sagen wir in Texas, haben die Demokraten ungefähr 40% der Stimmen, aber nur möglicherweise nur ein Viertel oder weniger der Kongresssitze. Und in Kalifornien ist es wieder umgekehrt. Auch dort gibt es deutlich eine höhere Vertretung der Demokraten im so wichtigen Repräsentantenhaus in Washington, als es der Wähleranteil im Bundesstaat selbst bestimmen würde.
Gut, das ist also dieses Ergebnis des Winner-Takes-It-Alls-Prinzips, dass man mehr Stimmen haben kann, aber nicht anteilsmäßig so viele Sitze. Das wäre das Verhältniswahlrecht, das wir beispielsweise in Österreich kennen. Jetzt haben wir eben die Situation, dass die Texaner gesagt haben, gut, wir ziehen diese Bezirksgrenzen neu in Texas, um uns selbst einen Vorteil zu verschaffen. Sehr schlecht für die Demokraten vor Ort, vielleicht noch nicht unbedingt demokratisch. Aber noch einmal ganz kurz zur Erklärung, was kümmert das die Demokraten in Kalifornien, außer vielleicht Solidarität für ihre Kollegen im Süden?
Das Repräsentantenhaus ist ja ein nationales Parlament und das wird ganz, ganz entscheidend sein, wer dort nach den Kongresswahlen und Zwischenwahlen im November 2026 die Mehrheit haben wird. Die Demokraten hoffen darauf, dass sie die sehr knappe Mehrheit der Republikaner stürzen können. Die republikanische Strategie läuft jetzt darauf hinaus, dies möglichst auch so zu verhindern, indem man diese Wahlbezirke manipuliert. Und da ist der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Newsom, auch in einer entscheidenden Position zu sagen, wenn ich etwas beitragen kann, um meiner Partei hier zur Mehrheit zu verschaffen und damit diese Politik von Donald Trump zu bremsen und blockieren zu können, dann werde ich das tun. Und dieser Kampf geht jetzt nicht nur in Kalifornien, es gibt auch einige andere Bundesstaaten, wo auch überlegt wird, sowohl von republikanischer Seite als auch von demokratischer Seite Wahlbezirke neu zu ziehen. Aber es geht nicht überall so leicht. Manchmal ist es politischer Widerstand dagegen. Zum Beispiel in der republikanisch dominierten Bundesstaat Indiana gibt es viele Republikaner, die das nicht machen wollen, aus Prinzip. Während in New York, wo sehr wohl auch die Demokraten die Mehrheit haben, gibt es rechtliche Hindernisse. Das wäre aufgrund der Verfassung des Bundesstaates nicht so einfach, wie es in Texas ist, aber auch eingeschränkt in Kalifornien.
Das heißt, Donald Trump sagt zu seinen Leuten in Texas, ihr sollt mir 5 Sitze besorgen. Sie besorgen 5 Sitze möglicherweise aufgrund der Neuziehung der Bezirksgrenzen. Kalifornien sagt, okay, gut, wir gleichen das aus mit 5 Sitzen aus Kalifornien, die es zusätzlich gibt, falls es denn so weit kommt. Gewählt werden muss ja immer noch. Und es gibt dann ein Lauffeuer. Das heißt, dann sagt der Bundesstaat, na gut, dann machen wir wieder 5 republikanische, wieder 5 demokratische, verstehe ich dich da richtig. Irgendwann gerrymandern wir uns alle zu Tode.
Es gibt ungefähr noch 7 Sitze, die Republikaner sich gewinnen könnten in verschiedenen Bundesstaaten. Ob es über die 5 hinaus in Kalifornien noch weitere für die Demokraten gibt, das ist sehr unsicher. Also insgesamt glauben Beobachter, dass in diesem Spiel, wenn das voll ausgespielt wird, die Republikaner im Vorteil sind. Aber da ist ein Risiko dabei. Indem man diese Wahlbezirke neu gestaltet und damit die Mehrheiten dort reduziert, das funktioniert nur dann, wenn die Stimmenanteile etwas zurückgehen, aber wenn es nicht zu einer katastrophalen Niederlage kommt. Also in Texas geht es ja darum, dass die Republikaner bei der letzten Wahl 2024 ziemlich viele Stimmen von Latinos dazu gewonnen haben und jetzt glauben, das verteidigen zu können. Sollte sich aber diese Stimmung auch drehen und sollte es zu einem Erdrutschsieg für die Demokraten 2026 kommen, was nicht so ungewöhnlich wäre, weil in vielen, vielen Präsidentschaftsamtszeiten nach der ersten Kongresswahl, nach der Wahl eines neuen Präsidenten, kam es zu einer vernichtenden Niederlage für die regierende Partei. Dann wäre nämlich die Gefahr, dass diese neuen Bezirke, die die Republikaner hier im Texas schaffen, mit der Hoffnung, dass sie dann mehr Kongressabgeordnete entsenden können, dass die an die Demokraten fallen, weil sich die Mehrheitsverhältnisse so stark ändern. Also die spielen hier ein bisschen mit dem Feuer, gehen aber offenbar noch davon aus, dass Trump nicht so unbeliebt ist und dass die Wirtschaft nicht so schlecht laufen wird, dass sie davon einen Vorteil haben. Aber sicher ist es nicht, ob diese Rechnung überhaupt aufgeht.
Eric, jetzt haben wir Texas, die können das offensichtlich mit einer Mehrheit im dortigen Parlament beschließen, dieses Gerrymandering. In Kalifornien ist es ja nicht ganz so leicht, da muss Gavin Newsom die Bevölkerung überzeugen und fragen. Warum?
Das ist aufgrund einer früheren Entscheidung, die noch unter dem ehemaligen Gouverneur Arnold Schwarzenegger entstanden ist, dass man gesagt hat, man möchte diesen Prozess entpolitisieren, also genau das verhindern, was Newsom jetzt macht, zu sagen, nein, solche Wahlbezirke können nur verändert werden, wenn die Mehrheit der Bevölkerung zustimmt. Diese Abstimmung wird es im November geben, wenn Newsom bei diesem Plan bleibt. Und damit geht Newsom ein ziemliches Risiko ein. Kann die Mehrheit der Bevölkerung in Kalifornien überzeugen, dass es notwendig ist, unsere eigenen Wahlbezirke zu manipulieren, also ein bisschen gegen die demokratischen Spielregeln zu verstoßen, um das größere Übel, nämlich Donald Trump und seine Politik zu stoppen, dann steigt er als großer Sieger aus dieser Sache heraus, dann hat er dazu beigetragen, dass die Demokraten gestärkt sind, dann wird ihm das wohl auch nützen auf seinem möglichen Weg zu einer Präsidentschaftskandidatur. Verliert er aber diese Abstimmung, weil so viele Wähler in Kalifornien sagen, wir wollen einfach nicht, dass schon wieder mit diesen Wahlbezirken herumgespielt wird, wir wollen kein Gerrymandering, wir mögen diese politischen Spiele nicht, oder wenn es auf Desinteresse der Demokraten stoßt und nur die Republikaner gut mobilisieren können, und wenn er diese Wahl verliert, dann ist das ein ziemlicher Dämpfer für ihn und dann steht er eigentlich blamiert da, weil er etwas versucht hat, was ohnehin demokratisch zwar rechtlich erlaubt, aber demokratisch fragwürdig war und dabei verloren hat. Es ist noch eine Sache zu sagen, in der Vergangenheit waren die Wahlbezirke noch viel manipulativer oder ungerechter verteilt. Die jetzige Verteilung in den ganzen USA ist gar nicht so schlecht und nützt letztlich im Moment auch eher den Demokraten als den Republikanern. Bei der Wahl 2024 haben die Republikaner, wenn man alle Stimmen für das Repräsentantenhaus zusammenzählt, eine deutliche Mehrheit gehabt, aber im Abgeordnetenhaus selbst haben sie nur eine ganz knappe Mehrheit. Das heißt, aufgrund verschiedener Verschiebungen, nämlich der Tatsache, dass in den Großstädten die Republikaner Stimmen dazu gewonnen haben, wo sie zwar nicht die Sitze gewonnen haben, aber mehr Stimmen, ist es weniger verzerrt als in der Vergangenheit. Und da können es schon Leute geben, die sagen, naja, wir wollen nicht, dass es sich noch weiter verzerrt. Also Newsom geht hier ein Risiko ein, aber wenn es ihm gelingt, die Anti-Trump-Stimmung in Kalifornien zu mobilisieren, dann könnte seine Rechnung aufgehen.
Es gibt ja gegen Newsoms Pläne Widerstand, auch aus den eigenen Reihen, aber auch eben, du hast ihn schon angesprochen, beispielsweise von Arnold Schwarzenegger, dem eigentlich republikanischen ehemaligen Gouverneur von Kalifornien, der damals eben dieses Gerrymandering mehr oder weniger abgeschafft hat in einer Abstimmung. Jetzt würde mich interessieren, es ist ja doch irgendwo ein Spiel mit dem Feuer, das Newsom hier betreibt. Er verwendet quasi undemokratische Maßnahmen, um einen undemokratischen Präsidenten zu bekämpfen. Er nimmt quasi, ich glaube, die Amerikaner würden vielleicht sagen, he brings a gun to a gunfight. Also er kommt tatsächlich mit einer Knarre zu einem Revolverduell. Ist das der richtige Weg?
Taktisch ist es möglicherweise der richtige Weg, weil gegen einen Bully wie Trump muss man nur mit Härte vorgehen. Wenn man sich dann immer versucht, zurückzuziehen auf die koheren Prinzipien, wird man überrollt. Es gibt den berühmten Satz von der Michelle Obama, when they go low, we go high. Und heute sagen viele, das geht einfach nicht mehr. Wenn sie ganz, ganz tief schlagen, müssen wir auch tief zurückschlagen. Aber die Demokraten verlieren dabei auch etwas. Sie verletzen eigene Prinzipien und es könnte sich auch längerfristig dann wiederum gegen sie zurückschlagen. Also es gibt wirklich Leute, die sagen, Tun wir das nicht, diese 5 Sitze sind es auch nicht wert. Wenn wir ausreichend gut mobilisieren und wenn wir einen guten Wahlkampf führen, dann werden wir diese Kongresswahlen nicht mit 5 oder 7 Sitzen gewinnen, sondern möglicherweise mit 30 oder 40. Auch das gab es schon in der Vergangenheit. Und wenn wir jetzt hier uns auf Trumps Niveau herabbegeben und seine bösen, antidemokratischen Spiele mitspielen, dann verlieren wir möglicherweise mehr Unterstützung, als wir hier kurzfristig gewinnen können. Also es stehen hier 2 grundsätzliche Zugänge zur Politik gegenüber. Die Hehre, die Prinzipientreue, die moralische gegen die, wie man sagt, Rough and Tumble, der Straßenkämpfer, die sagen, nein, wir lassen uns nicht bieten. Wenn einer uns in die Nase schlägt, schlagen wir sofort mit doppelter Kraft zurück.
Aber ist es nicht genau das, was den Demokraten auch bei der letzten Wahl passiert ist, dass man irgendwie unter Anführungszeichen in Schönheit gestorben ist mit seinen hehren Zielen, die man gehabt hat?
Das haben manche gesagt. Kamala Harris hatte nicht diese Art von politischer Brutalität, die Donald Trump hatte. Und der Versuch von ihr, sehr wohl Trumps undemokratisches, autoritäres, gefährliches Verhalten in den Vordergrund zu stellen, hat nicht unbedingt gezogen. Aber es ist auch nicht so klar, ob jemand anderer, der, sagen wir, brutaler vorgegangen wäre, gegen Trump eine Chance gehabt hätte. Trump ist, wenn es um die Härte des Kampfes geht, wahrscheinlich in der amerikanischen Politik fast unschlagbar.
Gut, wir wissen tatsächlich einfach nicht, was passiert wäre, wenn es einen anderen Kandidaten gegeben hätte. Hätte Fahrradkette, könnte man da vielleicht sagen. Erik, lass uns über den Mann sprechen, der möglicherweise vielleicht bald Präsidentschaftskandidat ist im Jahr 2028, nämlich eben Gavin Newsom, um den es ja in dieser Folge eigentlich auch gehen soll. Wer ist denn dieser Mann, der durchaus als gewichtiger Gegenspieler von Donald Trump bezeichnet wird derzeit?
Ja, Newsom ist ein hochbegabter Politiker, blitzgescheit. Ich habe ihn einmal persönlich erlebt, noch vor vielen Jahren. Damals war er noch der Bürgermeister von San Francisco und da war ich mit einer Gruppe bei ihm zu Besuch und war beeindruckt von seiner Eloquenz und von seiner authentischen Art zu reden. Er ist ein grundsätzlich erfolgreicher Gouverneur. Er hat einen großen Fehler gemacht in der Pandemie. Ist er einmal, als die ganzen Lockdowns war, wurde er erwischt, wie er in einem Restaurant gegessen hat, wo er nicht hätte sollen, und das hat ihm geschadet. Und er wird von manchen als ein bisschen zu slick empfunden, ein bisschen zu glatt.
Gut, also Gavin Newsom, ein Mann, der vielleicht nicht unbedingt als der Mann des Volkes gilt, eher der slickere Typ Politiker. Zu Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump hatte man ja eigentlich noch das Gefühl, dass Newsom auf ein Einvernehmen mit Trump ausgewiesen wäre, aber dann hat Donald Trump die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt. War das der Moment, als Trump sich einen mächtigen Gegner geschaffen hat?
Ja, also das war für Gavin Newsom eine ganz große Herausforderung, dass hier die Nationalgarde, die ja eigentlich dem Gouverneur untersteht und nur in absoluten Notfällen vom Präsidenten dann kommandiert werden kann, hier wegen nicht allzu spektakulären, nicht allzu großen Protesten eingesetzt wird, um in Los Angeles plötzlich hier Präsenz zu zeigen. Und Newsom hat darauf reagiert mit einer großen Rede, wo er Trump all das autoritäre Gehabe, die Gefährlichkeit, das undemokratische Verhalten sehr eloquent vorgeworfen hat. Und seither hat er wirklich sehr stark sich auch als die Gegenposition, als den großen Gegner von Donald Trump auch national auch präsentiert. Und vor allem, was auffällt, ist, er postet in den sozialen Medien im Stil von Donald Trump mit Großbuchstaben, mit Rufzeichen, mit oft so ein bisschen absurden Behauptungen, um letztlich Trump hier vorzuführen. Und hier ist eine Art von gelebter Satire. Ob die bei den eigenen Anhängern besonders ankommt, ist unklar, aber es ärgert die Republikaner sehr und sie reagieren ganz enerviert darauf.
Dieses Duell zwischen Gavin Newsom und Donald Trump rund um die Nationalgarde, das ist ja quasi ein Symptom eines größeren Problems, nämlich der Vorwurf, den sich Donald Trump gefallen lassen muss, dass er die Souveränität der Bundesstaaten nicht mehr akzeptiert. Bewaffnete Soldaten oder halt bewaffnete Nationalgardisten in Washington, Chicago soll als nächstes dran sein, wo Soldaten stationiert werden sollen. Wie gefährdet ist denn das System?
Ja, also das ist eines der auffallendsten Sachen von Trump und seinem politischen Stil und dieser Weltanschauung, die er hier ins Weiße Haus gebracht hat, ist, während Republikaner in der Vergangenheit ganz besonders auf die Eigenständigkeit der Bundesstaaten aus waren und dies immer gegen die zentralistischen Kräfte aus Washington verteidigt haben, geht Trump den anderen Weg. Er sagt, ich bin als Präsident praktisch, habe das Recht, im ganzen Land alles zu entscheiden. Die Bundesstaaten sind nur ausführende Organe und er greift direkt in deren Kompetenzen ein. Das merkt man zum Beispiel beim Thema Wahlsystem. Er hat ja angekündigt, er möchte das Briefwahlsystem abschaffen, er möchte die Wahlmaschinen abschaffen und Wahlen in der amerikanischen Verfassung werden von den Bundesstaaten geregelt. Das dürfte der Präsident hier nicht eingreifen. Trump versucht es trotzdem. Trump versucht auch, in die Verbrechensbekämpfung nicht nur der Bundesstaaten, sondern auch der großen Städte einzugreifen, indem er jetzt zuerst die Nationalgarde nach Washington geschickt hat. Und Washington D.C. hat eine Sonderstellung in den USA. Die hat als Bundeshauptstadt viel weniger Eigenständigkeit. Aber wenn er es jetzt wagt oder wenn er das vorhat, es nach in Chicago auch Bundessoldaten zu schicken, um dort kleine oder mittlere Kriminelle zu stoppen auf den Straßen, dann wäre das wirklich ein Eingriff in ein System, wie es die USA noch nicht erlebt haben, weil das ist ja wohl die Aufgabe der lokalen Polizei und der Bundesstaat, der staatlichen Behörden. Und wir werden sehen, ob er das auch dann vielleicht auch in Kalifornien machen wird, sei es in Los Angeles über diese Proteste hinaus oder sei es auch in San Francisco.
Jetzt wissen wir auch, dass Donald Trump sehr viel sehr persönlich nimmt und mit Angriffen auf sich nicht gut umgehen kann. Eben, du hast vorher schon Gavin Newsom besprochen, ein mächtiger Demokrat aus Kalifornien, der den Präsidenten veräppelt, der KI-Bilder von ihm erstellt, wie es Trump selbst machen würde, der jetzt selbst gerrymandert, um quasi ein Vorgehen von Donald Trump zu kontern. Ist das nicht für Trump auch eine, man könnte fast sagen, Kriegserklärung eigentlich?
Ich glaube, für Trump ist so ungefähr alles eine Kriegserklärung, wo ihm irgendwo widersprochen wird.
Wahrscheinlich auch dieser Podcast, wenn er ihn hören würde.
Wohl auch. Aber Kalifornien ist schon ein besonders großer und gewichtiger Gegner. Es ist der bevölkerungsreichste Bundesstaat, er ist der reichste Bundesstaat, wenn man die Wirtschaftsleistung sieht. Er ist seit Jahrzehnten stark demokratisch dominiert, hat eine sehr ausgeprägte Politik, wenn es um das Klima geht, wenn es um soziale Fragen geht, um gesellschaftliche Fragen. Also Kalifornien ist kein leichter Gegner und Trump neigt auch dazu zu sagen, versuchen wir mal den stärksten in die Knie zu zwingen, dann werden alle anderen sich nicht mehr trauen, sich mir entgegenzustellen. Also da ist wahrscheinlich mit einer gewaltigen Konfrontation zwischen Washington und Sacramento, der Hauptstadt von Kalifornien, und zwischen Trump und Newsom in den kommenden Monaten zu rechnen.
Abschließende Frage, Erik. Wer gewinnt denn dieses Duell? Wer sitzt da am längeren Hebel?
Grundsätzlich sitzt ein Präsident am längeren Hebel. Er hat viel mehr Instrumente in der Hand und er hat derzeit auch den obersten Gerichtshof, der eigentlich die Position des Präsidenten noch gestärkt hat. Allerdings gibt es Grenzen, rechtliche Grenzen, und die große Frage wird sein, wie sehr werden die Gerichte eingreifen? Wie wird am Ende, wenn es dann wirklich hinauf zum obersten Gerichtshof geht, wie werden dort die einerseits konservativen, republikanerfreundliche Mehrheit entscheiden, die aber gleichzeitig in der Vergangenheit besonders auf die Rechte der Bundesstaaten geachtet haben und sich möglicherweise die Frage stellen, wenn wir jetzt dem Präsidenten alles erlauben, was machen wir, wenn er in Zukunft ein Demokrat im Weißen Haus sitzt? Dann haben wir uns vielleicht gegenüber unserer eigenen Politik und Weltanschauung ins eigene Knie geschossen. Und die dritte Frage wird dann sein, wie sehr wird Trump überhaupt gerichtliche Entscheidungen akzeptieren, folgen oder einfach auch nur ignorieren? Und da könnte noch gerade zwischen ihm und Kalifornien könnte es noch zu Situationen kommen, die sehr brenzlig sind. Wir wissen nicht genau, ob es irgendwann einmal noch zu größeren Gewaltausbrüchen kommt, auch zu einem Zusammentreffen von verschiedenen militärischen Einrichtungen in den USA, der Bundesarmee und doch der Nationalgarde, soweit es dem Gouverneur untersteht.
Erik, das klingt nach Bürgerkrieg, was du da schilderst.
Es könnte in diese Richtung gehen, wenn Trump nicht irgendwo Grenzen einhält und wenn vor allem dann auch die andere Seite sagt, wir lassen uns nicht alles bieten. Noch ist es lange nicht so weit, aber die Perspektiven für die USA im Versuch der jetzigen Regierung, des jetzigen Präsidenten, das System so grundsätzlich in eine ganz tiefe autoritäre Richtung zu führen, eröffnet auch sehr viele erschreckende Bilder und Szenarien.
Erik Frey war das. Vielen Dank für deine Zeit heute.
Sehr gerne.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Nach Darstellung des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance ist Russland zu umfangreichen Zugeständnissen im Ukraine-Krieg bereit. Man habe eingesehen, dass es nicht gelingen werde, in Kiew eine Marionettenregierung zu installieren, so Vance gegenüber NBC. Zudem habe Russland erkannt, dass es Sicherheitsgarantien für die territoriale Integrität der Ukraine geben werde. Zweitens. Nach dem Amoklauf von Graz drängen die Grünen verstärkt auf eine Verschärfung des Waffenrechts. Die Koalition hatte dieses Jahr in Aussicht gestellt. Ein Mindestalter von 25 Jahren, präzise Vorgaben darüber, wie die Waffen verwahrt werden müssen und ein dauerhaftes Waffenverbot für Gefährder sind etwa Thema. ÖVP und SPÖ scheinen sich bei diesen Punkten noch nicht ganz einig zu sein. Die SPÖ ist für eine rückwirkende Änderung bei bereits gekauften Waffen. Die ÖVP ist dagegen. Und drittens, schlechte Nachrichten für den heimischen Rodelverband. Madeleine Egle hat nach 3 verpassten Dopingtests im Jahr 2023 eine 20-monatige Sperre erhalten. Diese gilt rückwirkend ab dem 1. März 2025. Die Olympischen Winterspiele in Italien 2026 wird die 27-Jährige verpassen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken, podcast@derstandard.at. Ansonsten gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl hinterlassen. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Über 1,5 Millionen US-Dollar. So hoch sind die durchschnittlichen Kosten nach einem Cyberangriff. Schützen Sie Ihr Unternehmen, bevor es zu spät ist. Sophos MDR bietet rund um die Uhr zuverlässigen, kosteneffizienten Schutz vor Cyberbedrohungen. Jetzt informieren unter sophos.de/mdr. Sophos schreibt man SOPHOS.